Dank sei dem Herrn für das Vorrecht, dass wir wieder hier sein dürfen. Dank sei ihm für die Lieder, für sein Wort, für alles, was er uns geschenkt hat, dass wir ihm wiederbringen dürfen als die Frucht unserer Lippen, die seinen Namen preist. Denn dazu geschieht ja alles, dass er verherrlicht wird. Und wer ist's, der ihn verherrlicht? Doch diejenigen, an denen er sich verherrlicht hat.
Amen.
Und wenn Gott Großes an uns getan hat, dann sind wir es, die seinen Namen rühmen und die ihn verherrlichen. Wir haben schon ein wunderbares Wort gehört. Man könnte sich darin vertiefen, schöpfen und den Sinn und die Bedeutung dessen für uns feststellen und begreifen, was es auf sich hat. Denn alles, was an Jesus Christus, dem Sohne Gottes, geschah, soll an allen Söhnen und Töchtern Gottes geschehen. Er war ja unser Vorbild in allen Dingen. Und er sagte, der Sohn tut nichts als das, was er sieht, den Vater tun. Damit wollte er sagen, in seiner Menschheit hat er nicht seinen Willen getan, sondern den Willen Gottes. Er kam nicht, um etwas Eigenes zu tun, sondern den Willen Gottes. Und es wird im Hebräerbrief ausgedrückt, deinen Willen zu tun, bin ich gekommen, o Gott, und einen Leib hast du mir bereitet. Nein, jeder Sohn Gottes, eine jede Tochter Gottes, besonders alle Gesandten Gottes, werden sich in den Willen Gottes hineinfügen müssen, damit er geschehen kann. Der Wille Gottes kann nur geschehen, wenn wir uns in den Willen Gottes fügen. Anders geht es nicht. Und ihr wisst ja, vom Willen Gottes reden ist eine Sache, den Willen Gottes tun ist eine ganz andere. Der Herr war nicht gekommen, um nur von dem Willen Gottes zu reden. Er war gekommen, den Willen Gottes zu tun. Wir sind nicht hier, um über den Willen Gottes zu reden. Wir sind hier, den Willen Gottes zu erkennen und ihn zu tun. Das ist unser Vorrecht. Sicher sind wir alle noch durch die Predigt von gestern Abend, die wir betrachtet haben, eine Predigt Bruder Brenhams. Sie ist ja die Fortsetzung der vorangegangenen Predigt. Und es scheint so, als hat es Bruder Brenham nicht losgelassen. Er hat ein neues Thema angegeben und ist bei dem Alten geblieben. Es war noch die Fortsetzung der alten Predigt. Aber ich möchte, ehe wir da hineingehen, doch ganz kurz auf dieses Wort eingehen, das uns zur Einleitung gelesen wurde. Es heißt hier, denn auch der Vater ist es nicht, der jemand richtet, sondern er hat das Gericht ganz dem Sohne übertragen. Damit alle den Sohn ebenso ehren, wie sie den Vater ehren. Ich schlage nur ein Blatt um, nur eine einzige Seite in der Bibel, im gleichen Kapitel, und ich lese Vers 41. Ehre von Menschen nehme ich nicht an. Jetzt wird jemand sagen, ja, hier hat unser Herr gesagt, damit alle den Sohn ebenso ehren, wie sie den Vater ehren. Und dann sagt er, Ehre von Menschen nehme ich nicht an. Was sollen diese beiden Aussprüche dir und mir sagen? Alle, die ihn nur in seiner Menschheit sahen, die brauchten ihn nicht zu ehren, nicht als Mensch, sondern als Herrn, als König, als dem, dem die Ehre tatsächlich gebührt. Wie gesagt, wir könnten uns in dieses Wort sehr vertiefen. Und er sagt hier, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, nicht nur an den glaubt, sondern dem glaubt. Wir haben das auch schon betrachtet. Viele Menschen glauben an Gott, aber sie glauben Gott nicht. Und das ist doch die Not. Es heißt im Jakobusbrief, dass selbst der Teufel glaubt und zittert, aber er glaubt nicht, was Gott gesagt hat. Das ist die große Not und der große Unterschied. Wenn man heute die Protestanten, die Katholiken, man kann sie ja alle fragen, glaubst du, glaubt ihr an Gott? Natürlich. Aber wenn wir dann fragen würden, glaubt ihr das, was Gott gesagt hat? Glaubt ihr sein Wort? Dann wird's anders. Aber Gott hat eine Schar auf Erden, die an ihn glaubt und die ihm glaubt. Nämlich das, was er gesagt hat. Da kommen wir schon zu der Schriftstelle, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nun, zu der Predigt, die wir schon gestern Abend begonnen haben, mit dem Thema der Notschrei, könnte sehr vieles gesagt werden, aber Gott muss es in der Tat an dir und mir vollziehen. Und wir möchten den Mund reden lassen, den Gott dazu bestimmt hat, dass diese Dinge gesagt werden. Denn auch er ist in Situationen hineingekommen, wo er nicht ein noch aus wusste. Und damals hat er gesagt, die letzten 5, 6 Jahre wusste ich nicht mehr, was ich tun soll, sondern befand mich in einer inneren Not. Wir alle mögen meinen, dass Knechte Gottes sich die Antwort des Herrn aus dem Ärmel schütteln. Nein, so leicht hat es keiner gehabt. Alle sind schwere Wege gegangen, vielleicht um andere besser verstehen zu können. Ich habe es so vor dem Herrn ausgedrückt, dass er uns helfen soll, dass gelöst wird auf Erden, was gelöst werden soll, gebunden, was gebunden werden soll. Und wenn wir darüber nachdenken, dann dürfen wir wohl gemeinsam feststellen, dass die Menschen gelöst werden sollen und die Mächte Satans gebunden werden sollen und dass Gott zu allem seinen Segen und sein Gelingen aus Gnaden schenken möchte. Und wenn der Herr selber sagte, der Sohn tut nichts als das, was er den Vater tun sieht, wie soll es da mit uns sein? Können wir im Reiche Gottes etwas Eigenes tun? Nein, wir müssen ein Teil des göttlichen Tuns werden. Alles andere ist vergeblich getan und wir stehen Gott, uns selber und anderen nur im Wege. Also müssen wir selber ein Teil des göttlichen Wirkens in dieser Zeit werden, ein Teil des göttlichen Tuns. Ich möchte aus der genannten Predigt einige Abschnitte vorlesen, um zu zeigen, in welch einer Weise der Herr gesprochen hat. Ich lese, durch die Öffnung der sieben Siegel in den letzten Tagen mussten alle übrig gebliebenen Enden in dem Leibe, in der Braut zusammengefasst werden. Alle diejenigen, die vorher lebten, konnten nicht zur Vollendung gelangen, bis die Gemeinde, die Braut, in diesen letzten Tagen dazukommt. Gemeinsam werden wir dann hinaufgenommen werden. Besonders dieser Satz, durch die Öffnung der sieben Siegel in diesen letzten Tagen mussten alle übrig gebliebenen losen Enden in dem Leibe, in der Braut zusammengefasst werden. Gott tut nichts im luftleeren Raum. Gott braucht eine Gemeinde, in der er sein Werk tun kann. Gott hatte die Propheten und dann kam Christus. Er war die Zusammenfassung alles dessen, was die Propheten geweissagt hatten. Denn so steht's in Lukas 16,16, das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes. Und von da an wird das Reich Gottes gepredigt und die Gewalt antun, dringen mit Gewalt hinein. Aber ihr wisst ja, ein Reich muss einen König haben und das ist unser Herr. Unser Herr ist der König seines Reiches und wir sind seine Untertanen. Hier sollen alle losen Enden zusammengefasst werden in dem Leibe. Unser Herr sagte, einen Leib hast du mir bereitet. Das war sein irdischer Leib. Heute sind wir als die Braut des Herrn der Leib Jesu Christi. Denn so steht's geschrieben in 1. Korinther 12,12, dass wir alle durch einen Geist zu einem Leibe getauft worden sind. Der Herr braucht einen Leib, um als Geist in diesem Leibe Wohnung zu nehmen. Und durch diesen Leib möchte er wirken. Damals, als er in sichtbarer Gestalt auf Erden wandelte, tat er in diesem Fleischesleibe den Willen Gottes. Nun ist er in uns, möchte in uns sein, als seinem Leibe, seiner Braut, um seinen Willen durch uns tun zu können. Dann wird uns gesagt, dass die Vollendung der Gemeinde der Braut erst in diesen letzten Tagen geschehen kann, bis alle, die dazukommen sollten, hinzugefügt worden sind. Weiter heißt es, das Zeichen Jesus Christus ist der Heilige Geist. Er ist unter uns. Das sollten wir sehr hoch schätzen. Wir können uns nicht genug demütigen. Wenn wir unsere Schuhe ausziehen und auf unsere Knie fallen, genügt es nicht. Unser Leben muss es beweisen. Dadurch, dass die Frucht des Geistes offenbar wird. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede und so weiter. Nun, hier wird uns etwas ganz Altes gesagt, aber neu auf den Leuchter gestellt. Und manchmal ist es notwendig, dass uralte Schriftstellen neu beleuchtet werden, damit wir ihre Bedeutung im Glauben erfassen, und damit das, was darin ausgesagt wurde, Wirklichkeit werden kann. Das Wort im Galaterbrief kennen wir alle auswendig, aber eben das genügt ja nicht. Darin liegt mein und dein, darin liegt unser aller Problem. Wir kennen zu viele Bibelstellen auswendig und haben sie inwendig nicht erlebt. Das ist mein und dein Problem. Und so müssen wir mit aufrichtigem Herzen vor das Angesicht Gottes kommen und ihn darum bitten, uns zu helfen, damit diese Dinge offenbar werden können. Und ihr wisst ja genau, wenn man eine Frucht haben will, dann muss zuerst mal ein Baum gepflanzt worden sein. Man kann nicht einfach kommen und sagen, ja, jetzt ernte ich die Frucht. Die erste Frage ist, wo steht der Baum, an dem diese Frucht wächst? Die Frucht fliegt nicht durch den luftleeren Raum, sondern sie wächst an einem Baum. Und wir als Kinder Gottes sollen ja Bäume sein, die gepflanzt sind an Wasserbächen, die ihre Frucht zur rechten Zeit bringen. Und wenn wir zum Paradies zurückgehen, so können wir nachlesen, dass der Herr einen herrlichen Garten pflanzte und dass zwei besondere Bäume darin waren, das eine der Baum des Lebens. Und wenn wir zu Hesekiel 47 gehen, Vers 12, und zur Offenbarung 22, Vers 1 und 2, dann lesen wir von den Lebensbäumen, die 12-mal im Jahr Frucht tragen werden. Aber die Frucht ist an dem Baum. Ohne Baum keine Frucht. Es muss also in dir und mir etwas gepflanzt worden sein, das Frucht trägt. Und so haben wir auch die Predigt Bruder Brenhams von gestern Abend begriffen. Nicht nur Dinge, die wir empfangen, sondern die ein Bestandteil unseres geistlichen Lebens geworden sind aus Gnade. Die Frucht muss offenbar werden, aber sie kann nur da offenbar werden, wo etwas gepflanzt worden ist. Und ich glaube, dass Gott eine reiche Aussaat in dieser Zeit getan hat und dass sein Wort doch bestimmt auch auf fruchtbaren Boden gefallen ist und dass in uns etwas Göttliches hervorkommt, das göttliche Frucht trägt. In Galater 5 lesen wir ja die bekannten Worte, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, nämlich Unzucht, Unsittlichkeit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindseligkeiten, Zank, Eifersucht, Zerwürfnisse, gemeine Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Trunksucht, Schwelgerei und so weiter. Von diesen habe ich euch schon früher gesagt und wiederhole es jetzt, dass wer derartiges verübt, das Reich Gottes nicht erben wird. Und wir mögen vielleicht sagen, ja, das eine habe ich nicht getan, ja, vielleicht hast du eins nicht getan und 10 andere Dinge hast du getan. Es wird alles in einem Atemzuge aufgeführt und genannt. Dazu gehören Parteiungen, Trunksucht und Schwelgerei und alles Mögliche. Dann steht in dem nächsten Vers, die Frucht des Geistes dagegen besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Beständigkeit. Gegen derartige Geistesfrüchte kann das Gesetz keine Anklage erheben. Die aber Christum Jesum angehören, haben ihr Fleisch samt ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Hier werden die Früchte des Fleisches aufgezählt und Bruder Brenham sagt in dieser Predigt, es genügt nicht, dass wir unsere Schuhe ausziehen und auf unsere Knie fallen. Unser Leben muss es beweisen durch die Frucht des Geistes, die offenbar werden wird. Und die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede und so weiter. Also zusammengefasst bedeutet es, dass alles Göttliche da sein muss, wenn Gott Wohnung in uns genommen hat. Dann wird Friede, Freude und Liebe, dann wird alles das sein, was eigentlich zum Wesen Gottes gehört. Aber, wie schon vorher gesagt, es muss in uns hineingepflanzt worden sein. Von Natur aus haben wir den alten Menschen. Und der alte Mensch hat die alten Dinge aufzuweisen, zu denen ja das alles, das gesamte Register gehört, das wir vorgelesen haben. Der neue Mensch, der aus Gott geboren ist, in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit, wird das neue Wesen tragen müssen. Das Alte trägt das Alte, das Neue trägt das Neue. Das, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Aber was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Und der Herr sagt, wundert euch nicht hierüber, dass ich euch gesagt habe, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Paulus führt es ja aus, indem er hier das altbekannte Wort in Epheser Kapitel 4 an die Gläubigen richtet und sagt von Vers 22, dass ihr nämlich im Hinblick auf den früheren Lebenswandel den alten Menschen ablegen müsst, der sich infolge der trügerischen Begierden zugrunde richtet, dass ihr dagegen im tiefsten Inneren eures Geisteslebens erneuert werden müsst und den neuen Menschen anzieht, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Reinheit. Nicht nur, dass wir es sagen, sondern es muss geschehen sein. Und wie zu einer irdischen Zeugung nicht nur Worte, sondern Same gehört, so ist es mit einer geistlichen Zeugung. Der Same des Wortes Gottes gehört dazu. Nicht viel darüber reden, sondern den Samen des Wortes Gottes aufnehmen, hineinpflanzen in dein und mein Herz, damit das Neue hervorkommen kann. Weiter sagt Bruder Brenham, denkt an heute Morgen und an Bindestrich Vorbereitung. Es geht also um die Zubereitung. Weiter sagt er, ich hoffe, dass sie es überall erfassen. Ich hoffe, dass die Tonbandaufnahmen gut geworden sind, damit sie überall hingelangen. Ich glaube, dass die Predigt absolut von Gott bestimmt war, mit dem direkten Auftrag wie die Öffnung der sieben Siegel. Das ist ein ganz gewaltiger Ausspruch. Er sagt, ich glaube, dass die Predigt absolut von Gott war, mit dem direkten Auftrag wie die Öffnung der sieben Siegel. Ihr wisst, Bruder Brenham war grundehrlich und aufrichtig. Er hat manchmal auch Predigten gehalten, die nicht so direkt und insgesamt Offenbarung waren, hat eine Schriftstelle genommen und hat darüber durch den Heiligen Geist und durch die Erleuchtung gepredigt. Dann aber gab es Predigten, wo er die Bibelstellen, wo er das Thema, wo ihm die Einzelheiten vorher kundgetan wurden. Und diese Predigten, wie hat er dann besonders hervorgehoben und betont? Hier sagt er, ich glaube, dass die Predigt absolut von Gott bestimmt war, mit dem direkten Auftrag, wie die Öffnung der sieben Siegel. Und ihr wisst ja, ehe die sieben Siegel geöffnet wurden, hat der Herr ihm das in einem Gesicht gezeigt, und dann ging er dorthin, und die sieben Engel erschienen, und der Herr gebot ihm, kehre zurück, denn die Zeit, die sieben Siegel zu öffnen, ist gekommen. Und nun betrachten wir die Predigten, die nach Öffnung der Siegel gehalten wurden. Und hier müssen wir begreifen, dass wir nicht darüber hinweglesen und hinweggehen können. Vielleicht wird es uns eines Tages noch zu viel werden. Aber ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, sondern glaube, dass wir nicht genug davon bekommen können, was Gott geredet hat. Und wenn uns einige Male das Gleiche sagt, dann wie in einer Schule, bis wir es begriffen haben. Ihr wisst ja, man sagt, dass der Pastor nicht zweimal predigt, aber der Lehrer, der wiederholt die Aufgaben einige Male, bis sie von den Schülern begriffen worden sind. Und wir haben es hier mit einer tiefen, göttlichen, endgültigen, abschließenden Belehrung zu tun. Und wenn wir die Dinge wiederholen, dann müssen wir sagen, wie Petrus damals gesagt hat, erachtet es als lauter Freude, dass ich euch immer wieder dasselbe schreibe, um eure lautere Gesinnung in Christus wach zu halten. Wenn uns diese Dinge gesagt werden, dann um unsere lautere Gesinnung in Christus wachzuhalten. Und ich meine, unser teurer Bruder hat das gestern im Gebet im Vergleich mit der Weisheit so trefflich zusammengefasst. Paulus schreibt tatsächlich an die Korinther, was wir dennoch vortragen, ist göttliche Weisheit bei den Vollkommenen. Und was war es? Das war nicht irgendjemand, der das gesagt hat, sondern der Apostel Paulus, dem das Wort Gottes geoffenbart wurde für die Kinder Gottes. Und dasselbe trifft auf Bruder Brenhim zu. Er war nicht irgendjemand, sondern von Mutterleibe an gerufen und berufen und von Gott dazu bestimmt, diesen Dienst auszuführen. Hat nicht Paulus im Galaterbrief das Gleiche gesagt? Er schreibt dort wörtlich, als es dem gefiel, der mich von Mutterleibe an ausgesondert hat, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Ausgesondert von Mutterleibe an. Hat nicht der Prophet Jeremia das Gleiche gesagt? Noch ehe du aus dem Mutterschoße hervorkamst, habe ich dich zum Propheten für die Völker bestimmt. Das ist die Vorherbestimmung Gottes im Leben der Männer, die den Auftrag haben, eine besondere Botschaft an das Volk Gottes zu richten. Also ist das, was wir jetzt betrachten, nicht eine Weisheit, die Menschen ergründet und sich zurechtgelegt haben, eine menschliche, sondern eine göttlich geoffenbarte Weisheit, in der uns der Wille Gottes kundgetan wird. Es heißt hier weiter, es war das Wort Gottes. Ich hatte euch von der Botschaft gesagt, die ich predigen wollte. Das ist sie gewesen. Sie musste den sieben Siegeln folgen. Und ich frage euch heute, warum musste die gewaltige Botschaft mit dem Thema das Zeichen der Öffnung der sieben Siegel folgen? Denn es gibt doch eine Schar auf Erden, die das glaubt, was durch Öffnung der sieben Siegel kundgetan wurde. Und diese Schar soll selber durch den Heiligen Geist versiegelt werden. Und darum geht es doch. Es geht doch nicht nur darum, dass die Siegel geöffnet wurden. Es geht darum, dass Gott zu mir und dir diese Offenbarung reden, sie uns offenbaren und sein Wort, wie der Prophet Jesaja sagt, in seinen Jüngern versiegeln. Darum geht es. Nicht nur um eine Salbung, wie wir es betrachtet haben, sondern um das Siegel Gottes. Und wir wissen, wenn er hier sagt, sie musste den 7 Siegeln folgen, dann ist das eine Beziehung zu all denen, oder ist eine Beziehung zu all denen hergestellt, die nach Öffnung der 7 Siegel von Gott die Gnade haben werden, zu glauben, aufzunehmen und danach zu tun. Das ist an die Schar gerichtet, die nicht deutet und etwas Eigenes daraus macht, sondern die sich zu den Füßen des Herrn niederwirft und sagt, der Herr hat gesprochen, wer sollte nicht hören? Er hat geredet, wer sollte nicht darauf achten? Weiter heißt es, die letzte Botschaft war der Höhepunkt seit den 7 Siegeln. In dem einen Begriff, das Kennzeichen, ist alles zusammengefasst. Wir wollen uns selber prüfen, ob wir im Glauben stehen. Der Herr segne euch. Das ist die Frage. Wir wollen uns selber prüfen, ob wir im Glauben stehen. Und oft genug hat Bruder Brenhim die Bibelstelle aus dem Markus-Evangelium betont und gesagt, denen, die da glauben, werden diese Zeichen folgen. Und er sagt, wenn sie euch nicht folgen, glaubt ihr nicht. Und das kann jeder verstehen. Denn Gott kann sich nicht täuschen. Er kann nicht eine Sache ankündigen und sie dann in ein Nichts auflösen. Er muss zu seinem Worte stehen. Und er steht zu seinem Worte, aber wir müssen den Glauben haben und das Erlebnis, damit diese Dinge in Erfüllung gehen können. Und wenn Bruder Brenhim hier diese Predigt durch den Geist geoffenbart bekommen hat und sie hielt, dann doch nicht, um uns in eine Verzweiflung zu versetzen, ohne Hoffnung, sondern in eine innere Verzweiflung mit der Hoffnung, dass Gott erfüllt, was er gesagt hat. Ihr wisst, es gibt eine Verzweiflung, der Menschen anheimfallen können, ohne dass sie eine Hoffnung sehen. Sie verzweifeln und das ist das Ende. Aber wenn Bruder Brenhim hier von der Verzweiflung spricht, von dem Notschrei, dann nicht von einer Verzweiflung, die in Hoffnungslosigkeit mit Selbstmord endet, sondern von einer Verzweiflung und einem Notschrei, die verbunden sind mit der göttlichen Verheißung und mit dem Glauben an die Erfüllung dessen, was Gott verheißen hat. Es ist doch ein großer Unterschied, ob wir einem Menschen begegnen, der verzweifelt ist und keine Hoffnung hat, oder einem Menschen, der in eine Verzweiflung geworfen wird und dennoch in seinem Herzen eine lebendige Hoffnung hat. Was war mit unserem Herrn? In Gethsemane war doch Verzweiflung, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er hat doch gefleht, dass sein Schweiß wie Blutstropfen zur Erde fielen. Aber er wusste doch, er konnte sagen, brecht diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Es war doch nicht ein Gebet nur in Verzweiflung, sondern ein Gebet in dem Wissen, dass es dazugehört zu dem großen Plan und Programm Gottes und dass danach, nach dem Kreuzigung und Grablegung stattgefunden hat, die herrliche Auferstehung stattfinden wird. So meine ich, ist auch diese Predigt nicht das Ende, sondern der Anfang zu einem Wirken Gottes. Und ein Wirken Gottes kann nicht eher geschehen, bis Gott uns in eine Notlage hineinbringt. Und Paulus schreibt, dass er die Gläubigen abermals mit Schmerzen geboren hat, bis Christus in ihnen Gestalt gewinnen würde. Und wenn wir all diese Dinge lesen, wir könnten da auch nachlesen, aber wir müssen begreifen, worum es Gott geht. Nämlich nach Öffnung der Siegel, diejenigen anzusprechen, die dazu bestimmt sind, versiegelt zu werden durch den Heiligen Geist. Und die Heilige Schrift sagt, ihr seid versiegelt bis auf den Tag eurer Erlösung. Damit ist die Leibeserlösung gemeint. Unsere Seele ist erlöst, wir sind begnadigt, wir haben Gott erlebt. Aber unser Leib wartet auf die Verwandlung und auf die Erlösung. Deshalb all diese Botschaften. Und er sagt, in diesem einen Begriff, das Kennzeichen, ist alles zusammengefasst. Es ist nämlich die Summe des Ganzen, die Vollendung des Werkes Gottes in dem einzelnen Gläubigen, der zu neuem Leben wiedergeboren wurde und mit dem Heiligen Geist versiegelt werden soll. Es ist doch die Zusammenfassung alles dessen. In Jesus Christus sind die Bibelstellen, die sich auf ihn bezogen haben, erfüllt worden. Und nicht eine Stelle ist unerfüllt geblieben. So müssen sich in der Brautgemeinde, in dem Leibe Jesu Christi, alle Bibelstellen hundertprozentig erfüllen. Und wenn uns hier gesagt wird, dass wir diesen Notschrei haben müssen, ich will nur mal noch diesen einen Teil lesen. Jetzt werden wir für einige Minuten über den Begriff der Notschrei sprechen. Gewöhnlich bedarf es einer Notlage, um uns in Verzweiflung zu bringen. Es ist eigentlich schlimm, dass es so sein muss. Doch wir Menschen begreifen alles zu langsam, so dass es eines Notfalles bedarf. Wenn etwas geschieht, dann beginnen sie zu handeln. Sie werden in eine verzweifelte Lage geworfen. Doch in Wirklichkeit wird erst in der Verzweiflung offenbar, was ihr tatsächlich seid. In der Verzweiflung sieht man, wie ihr beschaffen seid. Das ist die Sache. Es kommt doch in der Verzweiflung hervor, was sonst nie hervorkommen könnte und hervorkommen würde. Aber ich sage noch einmal, wir sind nicht in eine verzweifelte Lage ohne Hoffnung geworfen worden, sondern mit einer göttlichen Hoffnung sind wir da, auch wenn wir gebeugten Herzens sind und durch Umstände sozusagen gefangen gehalten werden. So glauben wir doch, dass der Herr gekommen ist, die Gefangenen frei zu machen, dass sie, nachdem sie befreit wurden, die Umstände gefangen nehmen und die Menschen, die durch Umstände gefangen waren, sollen frei ausgehen. Was steht denn von unserem Herrn in Jesaja 61 geschrieben? Er ist gekommen, um die Gefangenen herauszuführen, die Gebundenen loszumachen und das angenehme Jahr des Herrn zu verkündigen. Wenn wir aber durch Umstände gefangen sind, dann können wir anderen die Lösung gar nicht anbieten. Und so hat uns Gott in eine verzweifelte Situation, hineingeworfen, um zu wissen, in welch eine Verzweiflung, in welch eine Lage Hunderte und Tausende von Menschen sind, die sich selber nicht helfen können, es sei denn, ihnen wird Hilfe von Gott gebracht werden. Wer soll sie ihnen bringen? Nur diejenigen, denen Gott geholfen hat. Wer kann einen Menschen in Verzweiflung verstehen, der sagt, hör mal, ich begehe Selbstmord. Ich kann nicht mehr. Alles ist zu Ende. Schluss. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ja, ich wäre doch an einem solchen Menschen kopfschüttelnd vorbeigegangen und hätte bei mir selber gedacht, vergess es. Heute nicht mehr. Heute kann ich es nicht mehr vergessen. Ich weiß, was all diese Dinge bedeuten, was sie mit sich bringen. Jeder kann sagen, ich verstehe dich und ich schätze das sehr und freue mich darüber. Aber ich muss euch sagen, ihr versucht es, nur mehr nicht. Ihr versucht euer Bestes, jemand anders in seiner Lage zu verstehen und zu begreifen. Und das rechne Gott euch hoch und höchst an. Aber verstehen könnt ihr den anderen ganz gewiss nicht. Es sei denn, ihr steckt in seinen Schuhen und geht den Weg, den er zu gehen hat, oder sie, wer immer es sein mag. Anders ist es gar nicht möglich. Also, hier wird uns gesagt, dass eine Notlage kommen muss, ehe wir in Verzweiflung geraten. Und diese Notlage muss nicht erst kommen, sie ist schon gekommen. Und nicht nur über mich, sondern über uns alle, weil wir die Gemeinde noch nicht da sehen, wo Gott sie haben möchte. Und weil wir alle noch nicht da sind, wo wir sein sollten. Und so werden wir alle in diese Notlage, in diese Verzweiflung und in diesen Notschrei hineingeworfen, dass alle Gleichgültigkeit vorbei ist. Aber lasst es mich noch einmal sagen, wie schwer eine Situation sein mag. Und wenn wir an die drei Männer denken, die in den Feuerofen geworfen wurden, ihre Lage war sehr schlimm. Und sie hätten in tiefster Verzweiflung schreien können, aber sie sagten, das sei dir, o König, kundgetan. Wenn unser Herr, dem wir dienen, uns nicht errettet, vor dem, was du aufgerichtet hast, werden wir uns nicht beugen. Man muss selbst in einer Notlage den Kopf nicht verlieren, sondern die Hoffnung auf den lebendigen Gott setzen. Und wenn wir unsere Hoffnung auf ihn setzen, dann kommen wir selbst aus dem Feuerofen heraus, ohne dass ein Brandgeruch an uns zu spüren ist. So war es mit den Männern. Aber sie haben in der Stunde der Not ihre Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt und haben gewusst, in ihrem Herzen gewusst, dass er sie nicht im Stich lassen wird. Wenn geschrieben steht im Psalm 25, dass keiner zu Schanden oder enttäuscht wird, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt, sollten wir jetzt am Ende zu Schanden werden, wo wir von einer solchen Wolke von Zeugen umgeben sind, wenn sie alle hier auftreten könnten, heute Morgen, vom ersten bis zum letzten, dann würden sie uns zurufen, haltet durch, es lohnt sich, bleibt standhaft, denn am Ende werdet ihr gekrönt werden. Wie viele sind über diese Erde gegangen? Und der Hebräerbrief sagt uns, dass die Welt ihrer nicht wert war. Aber sie trugen edlen Samen. Und wo waren sie? In Höhlen mit Ziegenhäuten gekleidet, haben sie über diese Erde ihre Pilgerreise getan. Heute sind sie in der Herrlichkeit. Heute warten sie auf die Vollendung der Braut, denn so steht's im Hebräerbrief. Sie konnten ohne uns nicht zur Vollendung gelangen. In Christus musste alles zusammengefasst werden. Hier heißt es, ein Notfall ruft Verzweiflung hervor. Das haben wir zu spüren bekommen. Das ist keine Theorie mehr. Das ist jetzt schon Praxis. Wir haben es erlebt, aber ich sage es offen. In meinem Herzen ist eine Zuversicht auf den allmächtigen Gott, dass alles einen Sinn und einen Zweck hat. Wir mögen manchmal sagen, es ist sinnlos, es ist zwecklos, vielleicht in deinen Augen. In den Augen Gottes ist es sinnvoll und zweckvoll. Bei uns sinnlos und zwecklos. Aber wir müssen alle Dinge aus der Sicht Gottes sehen und dann wird uns geholfen werden. Sollten wir alles vergeblich empfangen? Sollte das, was Gott getan hat, im Nichts aufgelöst werden? Das sei ferne. Es wird eine Braut hervorgehen, gewaschen im Blute des Lammes, versiegelt mit dem Heiligen Geist, ein Herz, eine Seele, mit den Früchten des Geistes ausgestattet, von der ersten bis zur letzten. Aber das müssen Dinge sein, die in uns gepflanzt wurden, die wir uns nicht aneignen können und sagen, so, jetzt werde ich lieb sein. Das geht nicht. Und man kann nicht sagen, so, jetzt werde ich Frieden halten. Du kannst keinen Frieden halten und du kannst nicht lieb sein und ich auch nicht, wenn nicht die Liebe und der Friede Gottes in mir und in dir wohnt. Ist das so oder nicht? Wie viele Menschen haben sich vorgenommen, Frieden zu halten? Aber sie haben ihn nicht gehalten, weil sie keinen Frieden mit Gott haben. Wenn wir Frieden mit Gott haben, dann sind wir Friedensstifter. Und so hat es Paulus im Epheserbrief geschrieben, dass wir alle zu einem neuen Menschen als Friedensstifter umgestaltet worden sind. Ich lese es, Epheser Kapitel 2, hier steht in Vers 15, das Gesetz mit seinen in Satzungen gefassten Geboten beseitigt hatte, um so die beiden in seiner Person zu einem einzigen neuen Menschen als Friedensstifter umzugestalten. Was haben wir hier gelesen? Um so in ihm selber den zu einem neuen Menschen umzugestalten. Ein alter Mensch kann sagen, so, ich halte jetzt Frieden, ich bin jetzt demütig, ich bin jetzt langmütig, von jetzt ab werde ich sanftmütig sein und man kann sich alles vornehmen. Und all dieses Vornehmen, das in den Gedanken ist, das verfliegt wie der Gedanke selber auch. Wir brauchen eine göttliche Realität. Und dieser neugeborene Mensch ist zu einem Friedensstifter gestaltet worden. Denn so steht es hier, zu einem einzigen neuen Menschen als Friedensstifter. Und jetzt begreifen wir langsam, warum so viele gesalbt sind mit Heiligem Geist, ohne in der Seele zu einem neuen Menschen umgestaltet worden zu sein. Und Bruder Brennen führt es doch aus, wenn man die Predigt genau liest. Und er sagt, die einen haben eine Dreiheitsgruppe geformt, die anderen eine Einheitsgruppe und sie streiten noch immer weiter untereinander. Und dann sagt er, solange ihr noch streitet, habt ihr es beide noch nicht. Man kann es haben im Kopf und in der Lehre, aber nicht in Realität, nicht in der Wirklichkeit. Und Gott will uns dahin bringen. Und zwar zuerst in solch eine Verzweiflung stürzen, dass wir sagen, Herr, sind wir überhaupt richtig gläubig oder sind wir es nicht? Haben wir die Wiedergeburt erlebt oder haben wir sie nicht erlebt? Sind wir mit Heiligem Geist erfüllt oder sind wir es nicht? Bin ich versiegelt oder bin ich nicht? Das ist doch Sinn und Zweck dieser Predigten. Was nützt uns die Öffnung der Siegel? Und wenn wir alle Geheimnisse wüssten,
Und Paulus sagt, wenn ich alle Geheimnisse wüsste und hätte die Liebe nicht, bin ich ein tönend Erz und eine klingende Schelle. Oh, wie treu und gut hat es Gott mit uns gemeint. Er hat uns nicht nur die tiefen Geheimnisse seines Wortes und seines Willens geoffenbart. Er will uns teilhaftig machen seiner göttlichen Natur, seines göttlichen Lebens, seiner Auferstehungskraft. Das alles soll doch in uns aus Gnaden offenbar werden. Hier wird uns gesagt, zu einem einzigen neuen Menschen als Friedensstifter. Selig sind die Friedfertigen. Und ein Mensch, der Frieden mit Gott hat, er wird selbst da, wo Streit ist, wird er den Frieden hinbringen. Das ist einfach die Art des neuen Lebens in diesem betreffenden gläubigen Menschen. Und wenn hier nicht noch geschrieben stünde, zu einem einzigen neuen Menschen, sondern nur zu einem einzigen Menschen, dann könnten wir noch raten. Aber hier steht, zu einem einzigen neuen Menschen als Friedensstifter umzugestalten. Und weiter die Erläuterung. Und die beiden in einem Leibe mit Gott durch das Kreuz zu versöhnen, nachdem er durch dieses die Feindschaft getötet hatte. Die Feindschaft ist aufgerichtet worden im Garten Eden nach dem Sündenfall. Und wir haben das längst betrachtet, dass auch alle Kinder Gottes mit in diese Feindschaft und in den Sündenfall hineingeraten sind. Aber genauso wissen wir, dass am Kreuz auf Golgatha Frieden, Versöhnung, Vergebung, volles Heil in Jesus Christus, unserem Herrn, aus Gnaden uns zuteil geworden ist. Und wenn wir dieses volle Heil in Christus auf- und angenommen haben, dann ist es um uns geschehen. Dann wird in uns etwas Neues entstehen. Und dieses Neue ist das göttliche Leben, von dem wir gehört haben. Das Leben ist im Blute. Und das göttliche Leben, das in dem göttlichen Blute Jesu Christi war, ist auf die Gemeinde zurückgekommen. Durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Aber ihr wisst, zu Pfingsten waren die beiden Dinge, es war Feuer und es war Geist. Und das brauchen wir in dieser letzten Zeit. Aber Gott will mich hat er schon, vielleicht uns alle in diese Lage hineinwerfen, wo keine Hoffnung, wo wirklich alles aus ist und man nur noch, wie man es ja in den Ohren noch immer hört, den Schlussstrich ziehen braucht. Aber die Frage ist die, wo zieht Gott einen Schlussstrich? Was will Gott? Wir sind nicht mehr hier und ich bekenne das frei und offen. Ich möchte, dass der Wille Gottes geschieht. Und wie der Wille Gottes für mein Leben aussieht, so soll es sein. Irdisch gesehen würde ich sagen, ja, ich möchte das oder ich möchte jenes. Ich habe den Punkt erreicht, wo ich mir sage, der Wille Gottes geschehe. Einen anderen Weg gibt es nicht, eine andere Wahl habe ich nicht. Wir sind hier, um den Willen Gottes zu tun. Und möge Gott mir und dir dazu Gnade schenken und uns helfen, dass wir in all unserer Not, in all unserem Elend, die lebendige Hoffnung an den lebendigen Herrn nicht verlieren. Im Gegenteil, dass sie immer größer und gewaltiger wird und dass wir es tun, wie Abraham es getan hat. Da, wo nichts mehr zu hoffen war, da hat er hoffnungsvoll festgehalten an der Verheißung, die Gott ihm gegeben hat. Gottes Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er im Wort verspricht. Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berge schwinden. Doch wer da glaubt, wird finden. Und wir möchten glauben, wie die Schrift es sagt, empfangen, was er verheißen hat, damit durch die Gemeinde, durch die Braut, durch den Leib des Herrn noch einmal die Offenbarung Gottes in all seiner Kraft hier auf Erden geschehen kann. Jesus sagte damals, Der Sohn tut nichts als nur das, was er den Vater tun sieht. Wir wollen das Gleiche sagen und ihn darum bitten, Herr, zeige uns den nächsten Schritt. Offenbare uns den Weg, den wir gehen sollen. Und gib uns das Wort, das wir bringen sollen. Und Gott wird es aus Gnaden tun. Er ist ein treuer und ein wahrhaftiger Gott. Er lässt nicht nur Not über uns kommen, er führt uns aus der Not heraus. Wie viele Beispiele könnten hier heute erwähnt werden? Möge Gott uns alle segnen und mit uns allen sein. Aus Gnaden. Amen.